Hallo und herzlich willkommen bei Kontrafunk aktuell am Dienstag. Mein Name ist Marcel Joppa und wir schreiben heute den 9. Dezember.
Mangels Weihnachtsmännern die bescheren und dabei die Kinder lehren, stellt man selbst den Judesack vor der eigenen Türe ab. Klopft dann dreimal oder vier, schickt die Kinder vor die Tür, um nachzuschauen, wer da sei. Und da steht plötzlich die Polizei und der Kampfmittelbeseitigungsdienst. Ein Nachbar hat da ein verdächtiges Gepäckstück vor der Tür gesehen und die Sache den zuständigen Organen gemeldet. Der Sack wurde geprüft und umgehend am 12. Januar der betreffenden Familie wieder übergeben.
Peter Flaches Adventskalender in Reimen.
Ja, das kann heute durchaus passieren. Dabei wünschen wir uns zu Weihnachten doch eher Besinnlichkeit und Frieden. Letzteres versucht US-Präsident Donald Trump auch in der Ukraine herzustellen. Doch in Moskau, Kiew und auch in Berlin gibt es weiteren Gesprächsbedarf. Wie viel ist von dem jüngst vorgestellten 28-Punkte-Plan der USA eigentlich noch übrig? Und woran hakt es in diesen Tagen? Das bespreche ich gleich mit Harald Kujat, ehemaliger Generalinspekteur der Bundeswehr und General AD der Luftwaffe. Generell kann man feststellen, der europäische Westen ist derzeit nicht sonderlich gut auf Washington zu sprechen. Gerade eben erst hat Trump eine neue nationale Sicherheitsstrategie veröffentlicht und die stößt bei so manch EU-Politiker auf blankes Entsetzen. Bei Verfechtern der Meinungsfreiheit dürften die Pläne dagegen positiv wahrgenommen werden. Die Einzelheiten beleuchtet für uns heute mein Kollege und USA-Experte Colin McMahon. In Deutschland vertiefen sich derweil die politischen Gräben und die AfD erfreut sich in Umfragen immer größerer Beliebtheit. Vor gut einer Woche wurde nun die neue Jugendorganisation der Partei gegründet, die Generation Deutschland, und sie macht klare Ansagen. Welchen Einfluss sie hat und wie sie sich inhaltlich positioniert, das frage ich in dieser Sendung den Politikwissenschaftler Professor Werner Patzelt. In einem Kommentar von Markus Fahlefeld geht es dann schließlich um den Anzeigenhauptmeister Friedrich Merz, der das kritische Volk zur Kasse bittet. Soweit unsere Themen, heute hier bei Kontrafunk aktuell. Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Die Ukraine befindet sich aktuell in ihrem vierten Kriegswinter. Auf Initiative von US-Präsident Donald Trump wird in diesen Tagen wieder verhandelt. Doch aus Moskau und Kiew kommen ganz unterschiedliche Signale. Wie ist es um den ursprünglichen 28-Punkte-Plan der Amerikaner bestellt? Und welche Rolle spielen Deutschland und die Länder Westeuropas bei dem Vorhaben? Das bespreche ich jetzt mit Harald Kujat, General AD der deutschen Luftwaffe und ehemaliger Generalinspekteur der Bundeswehr. Schönen guten Tag.
Ich grüße Sie, hallo.
Herr Kujat, der US-Sondergesandte für die Ukraine, Keith Kellogg, sagt, eine Einigung für ein Kriegsende liege wirklich nahe. Teilen Sie seinen Optimismus?
Naja, Herr Kellogg spielt ja im Augenblick oder seit einiger Zeit keine Rolle mehr. Er hat an den Verhandlungen gar nicht teilgenommen, sondern die hat Herr Witkoff geführt und der Schwiegersohn des amerikanischen Präsidenten, zumindest in der letzten Zeit. Ich sehe nach wie vor Probleme. Wir wissen nicht genau, wie der Vorschlag der Vereinigten Staaten nun aussieht. Ursprünglich waren es ja 28 Punkte, die sind dann auf Druck der Europäer verändert worden. Inzwischen spricht man davon, dass es nur noch 20 Punkte sind, aber wie genau diese Punkte aussehen, wissen wir nicht. Aber anscheinend ist es so, dass es noch einige Kernfragen gibt, die gelöst werden müssen. Der schwierigste Punkt ist offensichtlich die Territorialfrage, das heißt, die Abgabe ukrainischen Territoriums. Das zweite ist die Frage von Sicherheitsgarantien. Es wird ja im Augenblick gar nicht mehr von Garantien gesprochen, sondern von einem Sicherheitsrahmen. Und offensichtlich ist auch ein drittes Problem immer aktueller geworden, nämlich die Frage, was mit dem Kernkraftwerk in Saporischschja geschieht. Da war ja der ursprüngliche Vorschlag der USA, dass dieses Kernkraftwerk zu 50-50, also für jeweils 50% Strom für Russland und für die Ukraine produzieren sollte. Das ist wohl offensichtlich wieder in Frage gestellt. Also es gibt noch einige Probleme zu lösen, aber immerhin wird verhandelt und zwar sehr konstruktiv offensichtlich. Und das ist doch schon mal eine positive Perspektive.
In der vergangenen Woche waren US-Unterhändler auch zunächst nach Moskau gereist. Dort gab es ein knapp sechsstündiges Gespräch mit Präsident Wladimir Putin. Welche Informationen sind über das Gespräch bekannt oder ist es allein die Meldung, dass es ein Treffen mit Putin gegeben hat?
Es gibt keine inhaltlichen Informationen. Es gibt lediglich das übliche diplomatische Wording, dass die Gespräche konstruktiv verlaufen sind, aber inhaltliche Informationen sind bisher nicht bekannt geworden.
Einen Tag später, da gab es dann ein Treffen der ukrainischen Delegation in Florida. Wie groß ist Ihrer Meinung nach überhaupt der Einfluss Kiews selbst auf die Verhandlungen? Immer wieder hört man ja, ach, das machen die großen Mächte USA und Russland sowieso untereinander aus.
Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wenn es zu konkreten Friedensverhandlungen kommt, dann werden die zwischen Russland und der Ukraine geführt. Und niemand sonst unterschreibt dann auch einen Friedensvertrag, sondern die beiden Kriegsparteien tun das. Deshalb ist auch der Versuch der Europäer, damit am Tisch zu sitzen oder auch im Vorfeld Einfluss zu nehmen, eigentlich vergebliche Liebesmühe, lass es mich mal so formulieren. Letzten Endes muss es eine Vorlage geben, eine Grundlage für Verhandlungen. In dieser Phase sind wir, eine Grundlage, die aussichtsreiche Verhandlungen ermöglicht, aber noch nicht das Ergebnis der Verhandlungen vorwegnimmt. Das ist das, woran im Augenblick gearbeitet wird. Das heißt, es muss zu einer Annäherung der russischen und der ukrainischen Position kommen. Da können natürlich, wie das ja heute auch wieder in London geschieht, die drei Staaten, nämlich Großbritannien, Frankreich und Deutschland, den ukrainischen Präsidenten beraten, auf ihn Einfluss nehmen, aber auf die Verhandlungen selbst haben sie keinen Einfluss.
Sie haben gerade die größten, strittigsten Punkte bereits umrissen. Es geht um das Territorium und es geht um Sicherheitsgarantien. Vielleicht können Sie unseren Zuhörern noch einmal erklären, wie da genau aktuell der Stand ist. Was fordert welche Seite?
Naja, es waren ja eigentlich vier Problembereiche ganz am Anfang. Das, was wir im Augenblick hören, ist das, was ich sagte. Es geht um das Territorium und es geht natürlich um einen Sicherheitsrahmen für die Ukraine. Ich will nur noch einmal erwähnen, dass es von Anfang an eigentlich vier Kernprobleme gab. Das war die Frage, ob die Ukraine bereit ist, ukrainisches Territorium abzutreten. Das zweite war die Frage einer NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Ich bin nicht sicher, ob diese Frage bisher wirklich gelöst ist. Das dritte war die Frage, welchen Präsenzumfang die ukrainischen Streitkräfte nach Abschluss eines Friedensvertrages haben sollten. Und das vierte Kernproblem war die Frage, ob Truppen aus NATO-Staaten auf ukrainischem Territorium stationiert werden dürfen. Das ist ja einer der Punkte, mit dem sich diese drei Staaten, die ich eben nannte, permanent auseinandersetzen, weil sie der Auffassung sind, es müssten europäische Truppen nach einem Waffenstillstand oder einem Friedensvertrag sozusagen als Rückversicherung auf dem Territorium der Ukraine stationiert werden. Für den Fall, dass die Friedensverhandlungen dann doch nicht zu dem gewünschten Ergebnis führen oder ein Waffenstillstand gebrochen wird, weil es wieder zu Kampfhandlungen kommt. Aber sie sind sich auch darüber im Klaren, dass sie selbst nicht über genügend und geeignete Streitkräfte verfügen, um diese Rückversicherungsfunktion auszufüllen und hoffen im Grunde darauf, dass es für die Rückversicherungsstreitkräfte nochmal eine Rückversicherung der Vereinigten Staaten gibt. Die ursprünglichen, und ich gehe mal davon aus, das werden auch weiterhin die Kernprobleme bleiben, obwohl prominent im Augenblick die Territorialfrage als das eigentliche Hindernis für die Aufnahme von Verhandlungen bezeichnet wird. Und hier muss man sehen, da war die russische Position, die Ukraine müsse die 4 Territorien, die im Augenblick voll oder teilweise von Russland erobert wurden, also Donetsk, Luhansk, Saporischschja und Cherson, an Russland abtreten, einschließlich der Gebiete, die noch nicht von russischen Streitkräften erobert wurden, sondern sich nach wie vor unter der Kontrolle der ukrainischen Streitkräfte befinden, aber in diesen 4 ursprünglichen Verwaltungsgebieten befinden. Das hat die Ukraine grundsätzlich immer abgelehnt. Nun gab es allerdings im Oktober eine Veränderung der russischen Position, die ist bei uns gar nicht so bekannt geworden. Das war zu dem Zeitpunkt, als der ukrainische Präsident sich in Washington aufhielt und die Lieferung von Tomahawk Langstreckenmarschflugkörpern gefordert hat. Das war damit nicht erfolgreich. Aber am Abend zuvor gab es ein Gespräch zwischen Putin und Trump. Und in diesem Telefongespräch hat Putin nach Berichten eine veränderte Position erklärt. Er hat gefordert, dass lediglich die beiden Donbass-Regionen, also Luhansk und Donetsk, abgetreten werden, einschließlich allerdings auch hier wieder der Gebiete, die noch unter ukrainischer Kontrolle sind, hat im Gegenzug angeboten, dass Teile der beiden anderen Regionen, Saporischschja und Cherson, zurückgegeben werden. Meine Vermutung geht dahin, dass Russland eine Landbrücke von dem russischen Territorium zur Krim erhalten möchte.
Mhm.
Das ist der Grund dafür. Das ist eine deutliche Änderung der russischen Position. Und was wir jetzt hören, ist tatsächlich so, dass es im Kern immer nur noch um diese beiden Donbass-Regionen, Luhansk und Donetsk, geht. Luhansk und Donetsk haben sich im April 2014 als unabhängige Volksrepubliken erklärt. Und Russland hat sie lange Zeit nicht als unabhängig anerkannt. Erst am 21. Februar, also kurz vor Beginn des Ukraine-Krieges 2022. Und das ist offensichtlich der entscheidende Unterschied, der hier gemacht wird. Es gibt im Augenblick keine Kompromissmöglichkeit. Ich selbst habe ja schon vor einiger Zeit eine Kompromissmöglichkeit veröffentlicht. Und zwar in der Gestalt, dass Russland diese beiden unabhängigen Volksrepubliken aus der Integration in die Russische Föderation, das ist am 30. September 2022 erfolgt, wieder herauslöst und die Ukraine diese beiden Regionen als eine Sezession vom ukrainischen Staatsgebiet anerkennt als unabhängige Volksrepubliken. Das würde von beiden Seiten erhebliche Konzessionen bedeuten. Gleichzeitig würde sozusagen ein Puffer entstehen zwischen Russland und der Ukraine. Dann könnte man diese beiden Volksrepubliken, ich bleibe jetzt mal bei diesem Begriff, auch unter UN-Treuhandverwaltung stellen. Das ist eine bewährte Methode, Kriegsgebiete dann doch in einigen Jahren zur Souveränität, zur Selbstbestimmung und Unabhängigkeit zu führen. Das wäre aus meiner Sicht eine Kompromissmöglichkeit, die allerdings von beiden Seiten entgegenkommen erfordern würde. Aber sie würde wohl das schwierigste Problem, mit dem wir es im Augenblick zu tun haben, lösen.
Die Länder des europäischen Westens wollen bei einer Lösung ebenfalls ein Wörtchen mitreden, allen voran Deutschland, Frankreich und Großbritannien. In der vergangenen Woche, da wurde ein Gespräch geleakt, wo es um verschiedene Staats- und Regierungschefs ging, in einer Telefonkonferenz mit Herrn Zelensky, wo sie sich doch sehr abfällig über das US-Verhandlungsteam geäußert haben. Ist die Frage, wie groß ist denn der Einfluss der Europäer auf dieses Gesamtergebnis?
Null. Es gibt keinen europäischen Einfluss. Die Europäer haben, ich spreche auch immer von Europäern, aber es sind eigentlich nur diese 3 Staaten, die versuchen, Einfluss auszuüben. Und natürlich die Brüsseler Bürokratie, die Europäische Union, die wieder versucht hat, ihr eigenes Spiel zu betreiben. Nein, letzten Endes gibt es nur eine Person, die wirklich alle Hebel in der Hand hält. Und das ist der amerikanische Präsident. Man muss eben auch berücksichtigen, dass es nun fast 4 Jahre Krieg auf europäischem Territorium gibt. Immer mit dem Risiko, dass dieser Krieg sich ausweitet von einem Krieg in der Ukraine zu einem Krieg um die Ukraine. Das ist übrigens auch ein Punkt, die die Vereinigten Staaten in ihrem gerade am 5. Dezember veröffentlichten Sicherheitsstrategie, der nationalen Sicherheitsstrategie gemacht haben. Dieses Risiko, dass es zu einem großen europäischen Krieg kommt. Und da haben die Europäer 4 Jahre weder die Kraft noch den Willen aufgebracht, einen eigenen Vorschlag zur Beendigung dieses fürchterlichen Krieges zu machen. Und es ist sehr viel Zeit verstrichen. Viele Menschen haben ihr Leben gelassen in der Ukraine. Das Land wird zerstört. Aber von den Europäern ist auch nicht von diesen 3 Staaten, die sich jetzt darum bemühen, die Ukraine in ihrer Haltung zu beeinflussen, auch von diesen 3 Staaten gab es keinen einzigen Vorschlag. Erst als der amerikanische Präsident ins Amt kam, Präsident Trump eben, gab es Bewegung, wurde Diplomatie, die ja 4 Jahre und auch heute noch von den Europäern gegenüber Russland suspendiert ist, wieder zu ihrem Recht. Und recht früh, eigentlich nach Amtsantritt, hat Präsident Trump ja schon einen eigenen Plan veröffentlicht, hat sich dann mit Putin in Anchorage getroffen, hat mehrere Telefongespräche geführt und hat Russland wieder zurück auf die Weltbühne geholt, als einen adäquaten Gesprächspartner. Das ist ja auch die Logik in einem Krieg. Man muss letztlich einen Krieg, der immer aus politischen Gründen entscheidet, mit politischen Instrumenten, also mit der Diplomatie, zu einem Ende bringen. Das ist das Entscheidende. Wenn man, wie die Europäer das getan haben oder immer noch tun, die Diplomatie suspendiert, dann wird es keinen Frieden geben. Dann wird der Krieg ad infinitum fortgesetzt. Und wohin das führt, sehen wir ja an der militärischen Entwicklung, nämlich zu einer katastrophalen Niederlage der Ukraine.
Eine Einschätzung war das von Harald Kujat, General AD der deutschen Luftwaffe, und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Und wir bleiben thematisch in den Vereinigten Staaten. Präsident Donald Trump hat eine neue nationale Sicherheitsstrategie veröffentlicht. Auf 31 Seiten wird dort umrissen, welche Ziele die US-Regierung für das Fortbestehen und die Sicherheit in den Fokus nimmt. Einige Passagen haben dabei vor allem in Berlin und Brüssel für Entsetzen gesorgt, etwa bei den Themen Meinungsfreiheit oder Migration. Über die Strategie und Auswirkungen auf Europa spreche ich jetzt mit meinem Kollegen und USA-Fachmann Colin McMahon. Colin, ich grüße dich.
Hallo Marcel.
Colin, zunächst mal, die nationale Sicherheitsstrategie ist so etwas wie die außenpolitische Doktrin des US-Präsidenten. War damit zu rechnen, dass Trump hier eine Neuauflage schafft?
Naja, das ist die erste Neuauflage seit 2022, seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs. Da hat die Biden-Regierung noch ihr Papier rausgebracht mit Konzentration stark auf Russland und Ukraine natürlich, aber auch auf so Sachen wie Gerechtigkeit und Klima und solche Sachen. Und das, was wir jetzt sehen, ist natürlich eine Kehrtwende in diese Richtung. All diese Woke-Agenda wird thematisiert, dass es abgeschafft werden soll und ein ganz starker Fokus Richtung China und Europa eingeläutet und erstaunlicherweise fast überhaupt kein Wort zu Russland und Ukraine.
Gleichzeitig mit der neuen Strategie wurde auch ein Vorwort des Präsidenten veröffentlicht. Darin richtet er sich an das US-amerikanische Volk und erläutert die aktuelle Weltlage. Was bringt Trump denn da zur Sprache? Was bewegt ihn?
Er lobt sich natürlich selber, wie man das von ihm kennt. Er lobt seine Errungenschaften. Die sind ja auch außenpolitisch nicht von der Hand zu weisen. Er hat 7 Friedensverträge verhandelt im letzten halben Jahr und setzt ganz stark einen Fokus auf natürlich Make America Great Again und America First. Die Prioritäten weg von internationalen Organisationen, globalistischen Agenden wieder auf Amerika zu richten. Und was sehr interessant ist, ist es im Prinzip ist ja ein ganzheitlicher Ansatz, der auch mit Business zu tun hat. Viel mit Kulturkampf und Meinungsfreiheit. Zum Beispiel die Migration wird da drin auch als Waffe begriffen und als Bedrohung für die westlichen Länder. Und der Grenzschutz zum Beispiel ganz stark thematisiert in einer Weise, wie das in Deutschland ja doch relativ ungewöhnlich ist.
Ja, in dem Strategiepapier heißt es auch, die Ära der Masseneinwanderung sei vorbei. Das heißt, Migration spielt für die USA bei dem Thema Sicherheit also auch eine entscheidende Rolle?
Ja, das hat er ja schon öfters thematisiert, dass er die Biden-Politik an der mexikanischen Grenze als Invasion begriff und hat auch seine Maßnahmen, seine Eilmaßnahmen per Dekret damit begründet, dass es eine Invasion gewesen sei. Also diese Definition ist nicht neu, aber in Europa stößt es ja doch einigermaßen auf Kopfschütteln. Aber das wird beim Gotthard-Funk-Publikum wahrscheinlich auf offene Ohren fallen, wenn man diese ausländische Massenmigration als Sicherheitsbedrohung für unsere Länder wahrnimmt.
Ja, in Brüssel und Berlin, da konnte man eine gewisse Empörung nach der Veröffentlichung wahrnehmen. Was wird denn in dem Papier über Deutschland oder die EU als Ganzes gesagt?
Ja, das ist wirklich lesenswert. Die Junge Freiheit hat das ganze Papier übersetzt auf Deutsch. Es ist auch, glaube ich, ohne Bezahlschranke aufzurufen. Es wird gewarnt vor dem Untergang der westlichen Zivilisation aufgrund dem Einfluss von internationalen Organisationen, transnationalen Gremien und Migrationspolitik. Auch die Zensur der Opposition wird darin thematisiert. Der Einbruch der Geburtenraten zum Beispiel und der Verlust der nationalen Identität. Ja. Und die Amerikaner warnen, das Weiße Haus warnt davor, dass der Kontinent, Zitat, in 20 Jahren nicht mehr wiederzuerkennen sein wird und zweifelt daran, dass Europa noch vor diesem Hintergrund ein verlässlicher Partner sein kann. Das sind Warnungen, die viele von uns wahrscheinlich auch nachvollziehen können. Und die Amerikaner werden jetzt so dargestellt in Brüssel und Berlin, als wenn sie Europa angreifen würden. Dabei betonen sie immer wieder in dem Papier, dass sie Europa, Zitat, ihr zivilisatorisches Selbstbewusstsein zurückgeben wollen und Europa eigentlich quasi helfen wollen, wieder auf die Beine zu kommen mit sehr konkreten Maßnahmen, dass die Mehrheit der Europäer das unterstützen würde, aber durch die Eliten sozusagen, durch die Zensur daran gehindert wird, ihren demokratischen Willen zum Ausdruck zu bringen. Das sehen die Vereinigten Staaten als Sicherheitsbedrohung für die NATO, für das westliche Bündnis und haben sich jetzt auf die Fahnen geschrieben, dagegen zu halten, auch mit Unterstützung für die Opposition in Europa. Und das ist ja das, was, glaube ich, viele in den etablierten Mainstream-Parteien so auf die Palme gebracht hat.
Aber das ist ja schon interessant, weil ursprünglich hatte man ja noch im Kopf, dass sich Donald Trump und der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz ganz gut verstanden hatten. Und wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ist es mir eine Handreichung der USA, wie man es besser machen könnte und nicht nur ein erhobener Zeigefinger?
Ja, ich glaube, die Amerikaner fühlen sich tatsächlich, oder die Trump-Administration, muss man sagen, die Trump-Regierung fühlt sich tatsächlich ein bisschen verarscht von Europa. Also wir haben ja gesehen, dass zu der Münchner Sicherheitskonferenz J.D. Vance rüberkam und eigentlich die Friedensverhandlungen mit Russland und Ukraine in die Wege leiten wollte. Und das Erste, was die Europäer dort auf der SICO gemacht haben, ist zu beratschlagen, wie sie den Krieg weiter am Laufen halten können. Also die Mette Frederiksen aus Dänemark, der Kallas, die außenpolitische Sprecherin, der tschechische Präsident Pavel und auch Friedrich Merz haben sich da wirklich ins Zeug gelegt, um Geld zu mobilisieren, um die Trump-Regierung zu untergraben. Und der Christopher Landau, der stellvertretende Außenminister, also sowas wie ein Staatssekretär in unserem Sprachgebrauch, war ja gerade auf der NATO-Tagung, weil sein Chef Marco Rubio nicht hinfahren wollte, um sich dann nicht in die Karten gucken zu lassen von diesen Europäern, die sie mittlerweile als Friedenssaboteure betrachten. Und Landau hat jetzt einen sehr interessanten Post gemacht, dass sie eigentlich feststellen, dass die Europäer so mit gespaltener Zunge reden. Einerseits treten sie in Form der NATO auf und wollen von Amerika Hilfe und militärische Zusammenarbeit. Andererseits treten sie als EU auf und wollen quasi Amerika untergraben und mit China Deals machen und so weiter. Und die Amerikaner fühlen sich, glaube ich, tatsächlich in dieser Beziehung richtiggehend verarscht.
Derweil gibt es einige EU-Befürworter, die doch ja in sozialen Medien wie X recht heftige Worte wählen. In Bezug auf die Sicherheitsstrategie, da nannte der österreichische EU-Abgeordnete Helmut Brandstätter von den Neos die USA ein Schweineland. Wird die Lage da womöglich noch weiter eskalieren?
Ja, dieser Brandstätter ist jetzt zu unverdientem Ruhm gekommen mit seinem Post. Er hat sich dabei bezogen auf ein, sag ich mal, verbale Entgleisung von Trump vor 2 Wochen ungefähr in der Kabine der Air Force One. Hat er mit Reportern gesprochen, so wie er das macht. Und hat dabei sich ein Streitgespräch geliefert mit einer Journalistin von Bloomberg, die ihm sozusagen ins Wort gefallen war. Also eine andere Journalistin hatte er bereits aufgerufen und die wollte eine Frage zu Venezuela stellen. Die Dame von Bloomberg wollte aber noch eine Nachfrage zu Jeffrey Epstein stellen Und er hat also da drüber gequatscht und da hat er sehr ausfallend eigentlich zu ihr gesagt, als Maulschweinebacke, kann man das vielleicht so verstehen. Und diesen Begriff hat jetzt der Herr Brandstätter auf die Vereinigten Staaten verwendet und hat auch da schon wieder zurückgerudert, dass er natürlich nicht das ganze amerikanische Volk meint, aber das Kind ist in gewisser Weise schon im Brunnen und der Herr Brandstätter eskaliert immer weiter auf X, auf Twitter. Und er hat zum Beispiel eine Grafik von Reporter ohne Grenzen veröffentlicht, nach der die Amerikaner doch an hinterster Stelle liegen, was Presse und Meinungsfreiheit angeht und die Europäer ganz vorne. Und da hat J.D. Vance, der Vice President, darauf hingewiesen, dass diese Statistik von Reporter ohne Grenzen stammt, die ganz stark von der EU subventioniert werden und finanziert werden, auch von Mitgliedsländern und von Open Society und von PRO Media. Also da lobt sich die EU quasi selber als Hort der Meinungsfreiheit und wir wissen ja alle aus Kontrafunkerfahrungen, wie es um die kritische Presse in Deutschland und Europa bestellt ist, wenn man versucht, eine kleine Bootsfahrt auf dem Bodensee zu machen.
Gleichzeitig eskaliert derweil auch der Streit zwischen der Europäischen Union und Elon Musk. Die EU hat ja Strafen in Höhe von 120 Millionen Euro gegen X verhängt. Ja, und der X-Chef, der hat nun dazu aufgerufen, die EU aufzulösen. Besteht da auch ein Zusammenhang mit der Strategie des US-Präsidenten?
Das war vielleicht noch wirklich sehr unglückliches Timing von diesen EU-Granten, die ja schon seit der Übernahme von Musk damit hadern, ihn irgendwie zu bestrafen. Und der Vorwurf vom Musk-Lager ist natürlich, dass sie einfach mit der Meinungsfreiheit nicht klarkommen, dass jetzt endlich eine Plattform geboten ist, wo die Bürger ihrem Unmut Luft machen können, wo sie freie Meinungsäußerung tatsächlich ausüben können, auch wenn in Deutschland da am nächsten Tag die Hausdurchsuchung ins Haus steht. Aber trotzdem kann man sich jetzt ausdrücken. Und das will die EU verhindern. Sie schieben so Gründe vor, wie das blaue Häkchen würde nicht transparent verliehen werden oder solche Dinge. Und unabhängige Forscher, sogenannte unabhängige Forscher wie Korrektiv zum Beispiel, die hätten keinen freien Zugang zu den internen Daten von X. Also warum linke NGOs Zugang zu irgendwelchen Internas haben sollten, das ist natürlich ein Rätsel, das nur die EU-Kommission versteht. Aber in Amerika wird das ganz klar verstanden als ein Angriff auf die Meinungsfreiheit in Europa, ein Angriff auf amerikanische Firmen. Und das wird nicht ohne Folgen bleiben.
Blicken wir nochmal auf das Thema Russland und Ukraine. Derzeit finden weitere Verhandlungsrunden ja unter der Führung der USA statt. Wird darauf in dem Themenkomplex in der neuen Sicherheitsstrategie überhaupt eingegangen?
Ja, das ist wirklich faszinierend. Also während die beiden Regierungen in ihrem Papier natürlich ganz stark von einer Konfrontation mit Russland ausging, will die Trump-Regierung, wie Sie sagen, Stabilität in Europa wiederherstellen. Und sie haben wirklich gesehen, dass die Europäer da nicht an einem Strang ziehen mit den Amerikanern und haben wirklich versucht, ja doch anzunähern. Die Russen machen weiter Geländegewinne, also Pokrovsk scheint gefallen zu sein. Und auch im Süden, in Saporischschja, machen die Russen Gewinne. Also die Ukraine steht nicht gut da. Und je früher dieses Sterben ein Ende hat, jede Woche sterben tausende junge Männer auf beiden Seiten. Das thematisiert Trump fast als einziger immer wieder. Dieses unnötige Leid und Menschensterben, das ist, glaube ich, das Einzige, was in dem Dokument so wirklich zum Thema Russland gesagt wird, dass wir einen baldigen Frieden haben wollen.
Abschließend, Colin, ein weiterer globaler Brandherd befindet sich im Nahen Osten. Gleichzeitig wächst nebenbei der wirtschaftliche und auch militärische Einfluss Chinas global gesehen. Welche Strategien will Trump denn hierbei künftig fahren?
Ja, das ist auf jeden Fall dieser Scharnier nach Osten, den wir schon in der ersten Trump-Regierung gesehen haben, dass man sich stärker der Bedrohung oder der Rivalität mit China zuwendet. Einer der Hauptarchitekten dieses Papiers war wohl Elbridge Colby, der stellvertretende Verteidigungs- oder Kriegsminister, wie das jetzt heißt, der ein ganz starker China-Mann ist. Und China ist der Hauptfokus von diesem Papier. Also da wird über einzelne Inselketten geredet und wie wir da vorgehen und die Sicherung des chinesischen Meeres, die Partnerschaft mit Indien und Australien im Indischen Ozean und mit Japan, diese sogenannte Quadriga. Und Europa taucht erst auf Seite 25 auf. Dahinter erst der Nahe Osten. Also Trump ist ja der namentliche Autor dieses Papiers, auch wenn es wahrscheinlich eher von seinem Außenminister und Verteidigungsminister und ihren Staatssekretären ausgeht. Aber dieses Papier ist offiziell ein Bericht von Donald Trump. Und er schreibt ganz klar, dass er sich eigentlich nicht mehr so viel für den Nahen Osten interessieren will. Ja, dass er hofft, dass das bald vorbei ist. Dass er hofft, gute Geschäftsbeziehungen aufzubauen mit den dortigen Ländern. Und dort die Region einem Frieden und einer neuen Blüte zuzuführen. Das sind ja doch ganz optimistische Töne, die wir da hören. Vielleicht ein bisschen zu optimistisch, wenn man die Hamas anschaut, aber wir wollen ja mal nicht so sein.
Eine Einschätzung war das von Colin McMahon, unserem Kontrafunk-USA-Fachmann. Colin, ich danke dir.
Danke, Marcel.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Vor gut einer Woche wurde in Gießen die Generation Deutschland gegründet, die neue Jugendorganisation der Alternative für Deutschland. Diese soll eng mit der Parteiführung zusammenarbeiten und auch wichtige Impulse setzen. Doch wie positioniert sich der Nachwuchs da genau und welchen Einfluss wird er bekommen? Darüber spreche ich jetzt mit dem Politikwissenschaftler Professor Werner Patzelt. Schönen guten Tag.
Einen schönen guten Tag.
Herr Patzelt, das Gründungstreffen in Gießen hatte für große mediale Aufmerksamkeit gesorgt, weniger wegen der Inhalte als für die massiven Gegenproteste. Wie haben Sie die mediale Berichterstattung über die Veranstaltung wahrgenommen?
Weniger die mediale Berichterstattung als vielmehr der Vorgang selbst hat mich interessiert. Es spricht ja nichts dagegen, dass man gegen die Gründung einer missliebigen politischen Partei oder ihres Jugendverbandes demonstriert. Auch natürlich in Sicht und Hörweite, denn sonst macht das Demonstrieren ja relativ wenig Sinn und vor allem keinen Spaß. Aber was ganz und gar ungehörig ist, nicht geht, sich gegen die Leitgedanken unserer pluralistischen Demokratie wendet, das ist der Versuch, überhaupt die Gründung einer politischen Partei oder ihres Jugendverbandes verhindern zu wollen. Und genau dieser zentrale Punkt ist mir in der Berichterstattung etwas zu kurz gekommen. Sie war eher die Berichterstattung darauf abgestellt, zu zeigen, dass es einen großen friedlichen Protest gab und dass der wohl auch verständlich gewesen sei und leider Gottes einige wenige Störer dann das ansonsten friedlich gebliebene Geschehen gestört hätten. Aber ganz so friedlich war es nach Augenzeugenberichten dann eben doch nicht.
Was können Sie uns über die programmatischen Inhalte der Generation Deutschland sagen? Welche Schwerpunkte wurden gesetzt? Was wurde in Gießen diskutiert?
Wenn ich ein Verfassungsschutzpräsident wäre, wüsste ich das Wesentliche gleich jetzt zu sagen. Das Ganze ist noch radikaler, ist noch extremistischer, als die junge Alternative gewesen ist. Umgehend muss ein Verbotsverfahren gegen die Generation Deutschland eingeleitet werden. Um die Sache differenzierter auszudrücken, wird man sagen müssen, erstens, es ist bislang darauf verzichtet worden, eine inhaltliche Grundsatzprogrammatik systematisch auszuarbeiten und in einem Programm oder in einer Art Programm niederzulegen, sodass man sich darauf beschränkt hat, ein Organisationsstatut zu machen, in dem im Wesentlichen drinnen steht, dass die Generation Deutschland nun Teil der Alternative für Deutschland ist und nicht mehr wie die andere, die aufgelöste junge Alternative als eigenständige Jugendverband die Mutterpartei in Schwierigkeiten bringen kann. Ansonsten waren die Positionen, die da auf dem Gründungskongress geäußert worden sind, die üblichen, die man im rechten politischen Milieu erwarten kann, bis hin zum inszenierten oder merkwürdig, lustig gemeinten Auftritt von einer Art Hitler-Imitator. Ein Schuss, der anscheinend nach hintern losging und nicht dazu gedient hat, die Veranstaltung als eine neonazistische zu entlarven. Kurzum, was genau die Generation Deutschland programmatisch vertreten wird, über das, was die AfD insgesamt vertritt, wird man abwarten müssen. Aber insgesamt scheint die Einschätzung korrekt zu sein, dass es hier darum geht, sozusagen eine Art Mosaik rechter Bewegungen, um einen weiteren Mosaikstein zu erweitern, um einfach in die Jugendlichen, auch in die zunehmenden rechten jugendlichen Bereiche hinein seitens der AfD zugreifen und von dort aus Personal gewinnen zu können.
Vorsitzender der neu gegründeten AfD-Jugendorganisation ist Jean-Pascal Hohm aus Brandenburg. Er erfährt große Unterstützung in den eigenen Reihen. Wofür steht er politisch?
Naja, er steht für eine klare rechte Position. Dass er die freiheitlich-demokratische Grundordnung oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland gefährden wolle, ist mir noch nicht zu Ohren gekommen. Folglich werde ich ihn nicht, weil ich einen präzisen Sprachgebrauch bevorzuge, als Extremisten bezeichnen. Denn Extremismus ist seit Jahrzehnten definiert als aktiver Kampf gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Er vertritt radikale rechte Positionen. Aber während es so ist, dass im linken Bereich radikale Positionen nicht als Problem angesehen, sondern frenetisch gefeiert werden und dass eine linken Fraktionsvorsitzende dadurch populär werden konnte, dass sie im Plenum des Bundestages ausrufen konnte, auf die Barrikaden, während das also im linken Bereich ganz normal ist, dass man sich dort radikal positioniert, ist das im rechten Bereich nicht so. Und deswegen wirkt der neue Vorsitzende auf viele wie die Wiederkehr des Gott sei bei uns.
Sehen Sie denn bei der Generation Deutschland Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, wie Sie es sagen?
Das hängt davon ab, wie man die freiheitlich-demokratische Grundordnung definiert. Es ist leider Gottes auch seitens des Bundesverfassungsgerichtes in den letzten wenigen Jahren üblich geworden, sie nur noch zu definieren über die Dreifaltigkeit aus Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenwürde und folglich alle Aussagen aus einer politischen Gruppierung als Anschläge oder als Feindschaft zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung zu nehmen, wo Argumente entfaltet worden sind der Art, dass unsere Demokratie nicht richtig funktioniere, dass unser Rechtsstaat auch korrupte Elemente aufweise oder dass man einen, der nicht die deutsche Staatsbürgerschaft habe, dass man einen solchen auch aus dem Land abschieben können oder gar, dass zum deutschen Staatsvolk ohnehin nur Leute gehören könnten, die ihrerseits von Deutschen abstammen. Das wird inzwischen als gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtet, wahrgenommen und behandelt. Mir aber scheint, dass wir gut daran täten, zur ursprünglichen, auf die 50er Jahre zurückgehenden Katalogdefinition der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zurückzugehen, wo präzise darin steht, was denn die unverzichtbaren Prinzipien der freiheitlich-demokratischen Grundordnung sind. Und zu denen gehört natürlich neben der Menschenwürde, wie sie in den Grundrechten konkretisiert wird, neben dem Demokratieprinzip, neben dem Rechtsstaatsprinzip, dazu gehört ausdrücklich genannt auch die Chancengleichheit aller politischer Parteien und das Recht auf Bildung und Ausübung von Opposition. Mir scheint inzwischen, dass die Chancengleichheit der AfD, von denen, die sich als die besten Demokraten unseres Landes empfinden und darstellen, dass die Chancengleichheit der AfD nicht geschätzt wird oder sogar bekämpft wird und dass das Recht auf Bildung und Ausübung von Opposition sich allmählich nur noch auf innerlinke Opposition bezieht, denen der ganze politische Betrieb zu rechts geworden ist, dass man aber rechte Opposition hier nicht als Ausdruck einer freiheitlichen Ordnung haben will. Infolgedessen meine ich, dass wir gut daran täten, gerade auch aus Anlass der Gründung dieser neuen Jugendorganisation, uns wieder klarer Maßstäbe zur Beurteilung von freiheitlich-demokratischer Grundordnung und ihrer Herausforderung zu besinnen.
Die Vorgängerorganisation, Sie haben es gerade schon angesprochen, die Junge Alternative, war vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft worden. Wo ist denn nun der Unterschied politisch und auch strukturell zur Generation Deutschland?
Das wissen wir noch nicht, weil diese Generation Deutschland sich erst unlängst gegründet hat. Manche Leute meinen zwar, alles deshalb zu wissen, weil es ihrem Denken nach gar nicht anders sein kann, als dass eine AfD-Jugendorganisation immer noch extremer und radikaler ist als ihre Vorgängerorganisation. Mir aber will scheinen, dass die richtige Verhaltensweise eines politischen Analytikers die wäre, erst einmal abzuwarten, welche Positionen hier tatsächlich vertreten werden, welche sich durchsetzen, und dann kann man sie anhand einer klaren Definition von freiheitlich-demokratischer Grundordnung als rechtsextrem oder bloß als rechtsradikal oder als langweilig normal etikettieren. Letzteres, vermute ich, wird der jungen Generation nicht widerfahren.
Seitens der AfD-Spitze, da hörte man zuletzt immer wieder, Jugendorganisationen von Parteien, die haben ja auch die Aufgabe, Forderungen zu stellen, Themen zu überspitzen. Das klingt so ein bisschen wie Good Cop, Bad Cop. Oder wird die AfD möglicherweise ganz anders die Generation Deutschland eher an der ganz kurzen Leine führen?
Ich würde eher sagen, dass diese Aussage, dass Jugendorganisationen dafür da sind, junge Leute an die Parteien heranzuziehen, die innerparteiliche Diskussion durch noch nicht abgeschliffene Positionen zu befeuern, dass das ausdrücklich zu betonen im Wesentlichen den Neuigkeitswert hat eines Satzes der Gestalt, dass ein Kreis in der Regel keine Äckern hat. Es ist doch genau die Aufgabe von Jugendorganisationen, neue Leute an die Partei heranzuführen, den Nachwuchs der Partei für die Zukunft sicherzustellen, neues Parteipersonal auszubilden, das heißt als Kaderschmiede zu wirken. Und weil junge Leute in der Regel sich ihre Hörner noch nicht abgestoßen haben, noch nicht durch Erfahrung belehrt sind, noch nicht durch Kollisionen mit der Wirklichkeit und mit dem politischen Gegner klüger geworden sind, als sie als naiv, idealistische oder böswillige Jungspunde waren, weil das eben so ist, ist natürlich eine Jugendorganisation radikaler und schärfer als eine Mutterpartei. Und das ist im Übrigen in Deutschland auch nichts Neues. Die Jungsozialisten verstehen sich seit jeher so als Antriebsaggregat der Sozialdemokratie. Die Sozialdemokratie musste sich in den frühen 70er Jahren einmal von einer Jugendorganisation, nämlich dem Demokratischen Sozialistischen Hochschulbund, trennen, weil die ihr zu links geworden ist. Und natürlich kann das gleiche Schicksal auch der AfD wiederum widerfahren. Klug wäre es, wenn die Realos in der AfD darauf hinwirkten, dass die Leute aus der Generation Deutschland ihrerseits möglichst bald so vernünftig sind, dass man sie als Gesprächspartner ernst nehmen kann. Und freilich, eine solche Windschnittigkeit und Angepasstheit, wie man sie unter den Köfferchen und Anzugträgern bei der Jungen Union immer wieder erleben kann, das wird man der AfD nicht als Verhaltensmuster vorgeben müssen.
Vor dem Hintergrund mehrerer wichtiger Landtagswahlen im kommenden Jahr, wie wichtig wird da die Arbeit der Generation Deutschland werden?
Nachdem gerade in Ostdeutschland uns die letzten Wahlen gezeigt haben, dass die jungen Leute wesentlich stärker rechts wählen als in früheren Jahren, ja überproportional stark die AfD wählen, ist es schon eine strategisch wichtige Aufgabe für diese neue Jugendorganisation der AfD, die jungen Leute anzusprechen. Und anzusprechen natürlich in der Weise, dass man in der AfD einen Hebel sieht, um eigene, alternative, oppositionelle Politikziele zu erreichen. Wichtig ist freilich, dass das mit Glaubwürdigkeit geschieht, und das ist eine doppelte Sache. Erstens glaubwürdig in dem Sinn, dass man sich lange auf dem Spielfeld behaupten kann, weil man nicht als offenkundig rechtsextrem verboten wird, und glaubwürdig auch in der Hinsicht, dass man den Eindruck hat oder dass die jungen Leute, welche diese Partei wählen sollen, dass diese Leute nicht den Eindruck bekommen, naja, die AfD, die ist im Grunde auch wie die CDU, sie verspricht vor der Wahl etwas und tut es anschließend nicht. Und das ist genau das Führungsproblem, das die AfD derzeit hat und das sie ganz gewiss auch gegenüber ihrer Jugendorganisation haben wird.
Zunächst müssen aber erst einmal Landesverbände der Generation Deutschland gegründet werden. Welche Hürden sind für die Organisation in Zukunft noch zu nehmen?
Naja, das Organisatorische, entsprechende Verbände gründen, da muss man auch Leute gewinnen, die diesen Verbänden beitreten. Und da muss man darauf achten, dass man nicht sozusagen die falschen Leute anzieht. Falsche Leute sind jene, welche der Partei schaden, dadurch, dass sie nicht die AfD, deren Jugendorganisation ja die Generation Deutschland ist, dass sie nicht die AfD als eine normale Partei im deutschen Parteienwettbewerb haben wollen, sondern dass sie meinen, die AfD müsse alle bestehenden sogenannten Altparteien ersetzen und überhaupt nur die AfD habe das Recht, in Deutschland sinnvolle Politik zu machen oder sei dazu in der Lage. Man darf also nicht in die Gefahr geraten, vor allen Dingen radikale Leute in so eine Organisation zu bekommen. Das hat die SPD ja, ich erwähnte es vorhin schon, vor einigen Jahrzehnten sehr schmerzlich erfahren. Andernteils aber darf man sich auch nicht so verhalten, wie das Bündnis Sahra Wagenknecht, das jetzt nicht mehr so heißt, sich verhalten hat, nämlich umständliche Auswahlprozesse vor jeder Aufnahme zu machen, denn das sorgt am sichersten dafür, dass eine kritische Masse von jungen Leuten nicht zustande kommt. Das Organisatorische, das Rechtliche, das Formale, das ist relativ leicht zu machen. Da gibt es auch entsprechend spezialisierte Fachanwälte und große Erfahrungen. Die Personalauswahl und die Personalpolitik, das ist die wahrhaftig große inhaltliche Herausforderung.
Abschließend, Herr Patzelt, wir haben gerade schon gesagt, im kommenden Jahr sind viele wichtige Landtagswahlen. Die AfD führt im Moment in nahezu allen Umfragen. Wie sehen Sie die Zukunft der Partei auch vor dem Hintergrund von, ja, möglicherweise AfD-Verbotsverfahren, die von Oppositionsparteien da noch in die Wege geleitet werden könnten?
Ich bezweifle sehr, dass ein AfD-Verbotsverfahren in die Wege geleitet wird. Das Einzige, was man in der Diskussion hört, ist, man müsse wieder einmal über eine Möglichkeit, die AfD zu verbieten, diskutieren. Und es wird mehrfach von Grünen und Linken und so weiter angeregt, dass sich Leute zusammenfändern, die politische Verantwortung tragen, mit der Aufgabe, Beweise gegen die AfD zu sammeln. Und dabei haben wir doch schon seit langen Jahren die Verfassungsschutzämter, auch vor wenigen Monaten eine über 1000-seitige gutachterliche Stellungnahme des Bundesamtes für Verfassungsschutz, die allesamt es nicht geschafft haben, klarzumachen, dass die AfD die freiheitlich-demokratische Grundordnung Deutschlands oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland aktiv bekämpft. Weil also diese Beweise noch gar nicht vorliegen, haben ja auch die politischen Parteien davon abgesehen, bislang ernsthafte Versuche zu unternehmen, die AfD vor dem Bundesverfassungsgericht auf Zwangsauflösung dieser Partei zu verklagen. Und nachdem mir scheint, dass weitere Beweise auch gar nicht im Busch sind, sonst hätten die Verfassungsschutzämter sie ja längst veröffentlicht, wird die Angst zu groß sein, dass das Bundesverfassungsgericht der AfD einen Persilschein ausstellt, als die Hoffnung, dass es bald zu einem Parteienverbot käme. Obendrein können Politiker ja, zumindest vermutet man das meistens, auch wirklich politisch denken und sich also die Frage vorlegen, wie es denn um die Legitimitätslage des bundesdeutschen politischen Systems stünde, wenn ausgerechnet die stärkste Partei aus den Parlamenten dadurch vertrieben würde, dass ihre Mandatsträger ihre Sitze verlieren und man folglich nicht nur, aber vor allen Dingen in Ostdeutschland eine Lage hätte, wo jene politische Linke dann plötzlich parlamentarische Mehrheiten hätte, ohne dafür entsprechende Wahlerfolge errungen zu haben, gegen die ein nennenswerter Teil der Bevölkerung Deutschlands dadurch revoltiert, dass man eben die Stimme bewusst der AfD gibt. Kurzum, mir scheint, es ist ein Parteiverbotsverfahren nicht zu befürchten bzw. nicht zu erwarten. Was die AfD freilich besser machen muss als in der Vergangenheit, ist, dass sie ihre demagogischen Lautsprecher abstellt, dass sie ihre Rhetorik mäßigt und dass sie nicht so tut, als hätte sie die politische Narrenfreiheit, denn politische Narrenfreiheit genießen in Deutschland nur die Linken, nicht aber die Rechten. Und ob das gut oder schlecht ist, das möge jeder für sich selbst beurteilen.
Sagt der Politikwissenschaftler Professor Werner Patzelt und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Gern geschehen.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Die politische Elite des Landes teilt gerne verbal heftig aus. Beim Einstecken ist man dagegen oft sehr dünnhäutig. Das hat auch der deutsche Kanzler bewiesen, der kritische Geister anscheinend gerne mal zur Kasse bittet. Hören Sie hierzu einen Kommentar von Markus Fahlefeld.
Erinnern Sie sich noch an den Anzeigenhauptmeister? Diese psychisch leicht auffällige Erscheinung, die mit Warenkleidung und Fahrrad durch die Straßen zog und hunderte Falschparker anzeigte? Der damals 17-Jährige erlangt traurige Berühmtheit, spiegelte sich in ihm doch alles wider, was deutsche Rechtschaffenheit im Verbund mit Denunziantentum so einmalig macht. Seit Sonntag wissen wir nun, dass auch der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz gerne Anzeigenhauptmeister spielt. Wie die Welt am Sonntag berichtet, habe Friedrich Merz in den Jahren bis 2024 fast 5000 Anzeigen in die Wege geleitet, wegen Beleidigung im Internet, natürlich. Das ist mehr als die bisherigen Spitzenreiter Agnes Strack-Zimmermann, FDP, Robert Habeck, Grüne und Annalena Baerbock, ebenfalls Grüne, an Anzeigen zusammen auf die Waage brachten. Das Muster war bei Merz identisch wie bei Strack-Zimmermann, Habeck und Baerbock. Die von der FDP-Jugendvorsitzenden Franziska Brandmann gegründete Verpetzer-Plattform mit Namen SoDone übernahm meist die strafrechtliche Verfolgung sowie juristische Erlegung. Die Politiker mussten nur unterschreiben. Die Hälfte der Einnahmen blieb bei SoDone hängen, ganz ohne Risiko. Ein einträgliches Geschäft. So geht liberale Demokratie und Marktwirtschaft 2.0. Der Paragraph 188, bekannt auch als Majestätsbeleidigungsparagraph für deutsche Politiker, macht es möglich. Er war kurz vor Ende der Kanzlerschaft Angela Merkels noch schnell verabschiedet worden, um unbotmäßige Corona-Demonstranten auch juristisch verfolgen zu können. Denn der Paragraph 188 sieht die Ungleichbehandlung von einfachen Bürgern im Vergleich zu Politikern vor. Letztere müssen nämlich geschützt werden, während Bürger mal als dunkle Deutsche, mal als Ratten, mal als ungeimpfte Sozialschädlinge verunglimpft werden dürfen. Das nennt sich dann aber nicht Beleidigung, sondern Haltung zeigen. Welche Wichtigtuerei und Arroganz muss im Kopf eines Menschen herumspuken, der fast 5000 Anzeigen auf den Weg bringen lässt? Und natürlich sind sie alle wieder mit dabei, die Plattform Hessen gegen Hetze, wie sein CDU-Kollege Volker Bouffier als hessischer Ministerpräsident eingerichtet hatte, half Friedrich Merz bei dem Anzeigen-Tsunami genauso wie das Bundeskriminalamt. Wenn sich also jemand des Eindrucks nicht erwehren kann, die deutsche Justiz würde die Sicherheit der Bürger unter Umständen vernachlässigen, es könnte durchaus auch an der Verfolgungswut eines Friedrich Merz liegen. Dabei befürchtete man unter CDU-Parteikollegen bereits, so berichtet die Welt am Sonntag, dass diese Anzeigenwut von Merz ihnen allen irgendwann auf die Füße fallen würde. Spätestens seit man Robert Habeck keinen Schwachkopf-Professional mehr nennen darf, hat die Toleranz bei den Bürgern und Wählern für wild gewordene Anzeigenpolitiker stark abgenommen. Nun ist Friedrich Merz inzwischen Umfragen zufolge genauso unbeliebt wie sein Vorgänger Olaf Scholz zum Ende seiner Kanzlerschaft. Da geht also noch was. Mit Olaf Scholz hatte Deutschland nicht nur eine der kürzesten, sondern auch mittelmäßigsten Kanzlerschaften seit Bestehen der Bundesrepublik. Was Olaf Scholz jedoch nicht tat, Bürger für Beleidigungen verfolgen zu lassen. So viel Größe hatte selbst der kleine Olaf Scholz. Friedrich Merz ist da aus anderem Holz geschnitzt. Klein und mittelmäßig sollte man ihn nämlich nicht nennen, dafür einen kleinen Geist mit der Attitüde eines Herrenmenschen. Er ist der psychisch leicht auffällige Anzeigenhauptmeister in Anzug und Krawatte. Und vielleicht ist das Beste, was wir über Angela Merkel jemals sagen werden. Sie hat 16 Jahre lang die Deutschen vor Friedrich Merz bewahrt.
Sie hörten einen Kommentar von Markus Fahlefeld. Sie hören Kontrafunk aktuell und damit ist diese Ausgabe auch wieder am Ende angekommen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Alle Informationen zu unserem Programm und zu den Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie wie immer auch auf kontrafunk.radio. Und hier noch ein Programmtipp für Sie. In unserem Kontrafunk-Journal Persönlich begrüßt meine Kollegin Susanne Gerlach heute den Gründer und Leiter des Meinungsforschungsinstituts INSA. Hermann Blinkert war früher für die CDU in politischen Positionen tätig. Nun ist er parteilos und er spart nicht mit Kritik. Heute in Persönlich um 8 Uhr und um 14 Uhr in der Wiederholung. Mein Name ist Marcel Joppa und ich verabschiede mich an dieser Stelle wieder von Ihnen. Ich sage Tschüss, bis dahin und machen Sie es gut.